Ma vidvaya svastaye asya astume pavatara dasaradham sarvasma atmane nama. Übersetzung. Shiva wandte sich an die höchste Persönlichkeit Gottes mit dem folgenden Gebet. O Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, alle Ehre sei dir. Du bist die höchste aller selbstverwirklichten Seelen. Da du für den Selbstverwirklichten immer Glück spendend bist, wünsche ich mir, dass du auch mir Glück spendest. Du bist, dank der allvollkommenen Unterweisungen, die du erteilst, verehrenswert. Du bist die Überseele und daher erweise ich dir als dem höchsten Lebewesen meine Ehrerbietungen. Erläuterung: Sobald ein Gottgeweihter vom Herrn inspiriert wird, dem Herrn ein Gebet darzubringen, lobpreist der Gottgeweihte den Herrn augenblicklich, indem er zu Beginn sagt: Alle Ehre sei dir, mein Herr. Der Herr wird gepriesen, weil er als höchste aller selbstverwirklichten Seelen angesehen wird. In den Veden, Katha Upanishad, heißt es Nityo Nityanam Cetanas Cetananam. Das höchste Wesen, die Persönlichkeit Gottes, ist das Hauptlebewesen unter allen Lebewesen. Es gibt verschiedene Arten von individuellen Lebewesen. Einige von ihnen leben in der materiellen Welt und einige befinden sich in der spirituellen Welt. Diejenigen, die sich in der spirituellen Welt aufhalten, sind als völlig selbstverwirklicht bekannt. Weil das Lebewesen auf der spirituellen Ebene seinen Dienst für den Herrn nicht vergisst. Deshalb sind diejenigen, die in der spirituellen Welt im hingebungsvollen Dienst des Herrn stehen, ewig gefestigt. Denn sie verstehen die Stellung des höchsten Wesens und auch ihre individuelle Konstitution. Folglich ist der Herr unter den selbstverwirklichten Seelen als die in vollkommener Weise selbstverwirklichte Seele bekannt. Nityo, Nityanam, Cetanas, Cetananam. Wenn die individuelle Seele in ihrem Wissen um den Herrn als das höchste Wesen gefestigt ist, wird sie tatsächlich in einer allglückbringenden Stellung verankern. Shiva betet hier, dass seine vom Glück begünstigte Stellung durch die Barmherzigkeit des Herrn ewig fortbestehen möge. Der höchste Herr ist allvollkommen und der Herr sagt, dass jemand, der ihn verehrt, ebenfalls vollkommen wird. In der Bhagavad Gita heißt es Matasmiti Jnanam Apohanam Cha. Der Herr weilt als Überseele im Herzen eines jeden. Doch ist er zu seinen Geweihten so gütig, dass er ihnen Unterweisungen erteilt, durch die sie fortschreiten können. Und wenn sie Unterweisung vom Allvollkommenen empfangen, besteht keine Möglichkeit, dass sie in die Irre gehen. Das wird ebenfalls in der Bhagavad Gita bestätigt. Dadami Buddhi Yogam Tam Enamam Upayantite. Der Herr ist immer bereit, dem reinen Gottgeweihten Unterweisung zu geben, sodass der Gottgeweihte mehr und mehr im hingebungsvollen Dienst fortschreiten kann. Da der Herr als Savatma, die Überseele, Unterweisung erteilt, erweist Shiva ihm mit den Worten Savatma Atmane Namaha seine Achtung. Die individuelle Seele wird Atma genannt und der Herr wird ebenfalls Atma und auch Paramatma genannt. Da der Herr im Herzen eines jeden weilt, ist er als der höchste Atma bekannt. Und deshalb werden alle Ehrerbietungen ihm dargebracht. In diesem Zusammenhang mag man die Gebete Kuntis im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam hinzuziehen. Tata paramahansanam muninam amalatmanam bhakti yoga vidanatam katam pashinasi striya. Der Herr ist immer bereit, den Paramahansa oder den höchsten Gott geweihten, die von allen Verunreinigungen der materiellen Welt völlig frei sind, Unterweisung zu erteilen. Der Herr gibt solchen hochgestellten Gottgeweihten immer Unterweisung, um ihnen mitzuteilen, wie sie im hingebungsvollen Dienst gefestigt bleiben können. In ähnlicher Weise heißt es im Atmarama-Vers: Atmarama Shamunayo Nigranta Pyurukrame Gurvantya Haitukim Maktim Itam Guta Guno Hari. Das Wort Atmarama bezieht sich auf jene, die nicht an der materiellen Welt interessiert sind, sondern sich nur mit spiritueller Erkenntnis befassen. Solche selbstverwirklichen Seher werden im Allgemeinen in zwei Kategorien gegliedert: Unpersönlichkeits- und Persönlichkeitsphilosophen. Die Unpersönlichkeitsanhänger werden jedoch ebenfalls zu Gott geweihten, wenn sie von den persönlichen, transzendentalen Eigenschaften des Herrn angezogen werden. Die Schlussfolgerung lautet, dass Shiva ein gefestigter Geweihter der höchsten Persönlichkeit Gottes Vasudev bleiben wollte. Wie in den folgenden Versen erklärt wird, hat Shiva niemals den Wunsch, wie die Unpersönlichkeitsanhänger, in das Dasein des höchsten Herrn einzugehen. Vielmehr denkt er, dass er sich sehr glücklich schätzen würde, wenn es ihm gestattet wäre, in dem Verständnis gefestigt zu bleiben, dass der Herr das höchste Wesen ist. Durch dieses Verständnis erkennt man, dass alle Lebewesen, auch Shiva, Brahma und andere Halbgötter, Diener des höchsten Herrn sind. Idam viviktam japtavyam pavitram mangalam param nisheya sa karam chapi shuyatam tat vadami var. Übersetzung: Jetzt werde ich einen Mantra chanten, der nicht nur transzendental rein und glückverheißend ist, sondern der das beste Gebet für jemand ist, der nach dem letztlichen Ziel des Lebens strebt. Während ich diesen Mantra chante, hört bitte sorgsam und aufmerksam zu. Ein Mantra kann denjenigen, der es chantet, zur höchsten Vollkommenheit des Lebens führen, wo er Gemeinschaft hat von Angesicht zu Angesicht mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Hier heißt es in Srila Prabhupadas Erläuterung: Wenn die individuelle Seele in ihrem Wissen um den Herrn als das höchste Wesen gefestigt ist, wird sie tatsächlich in einer allglückbringenden Stellung verankert. Es ist ein Skandal, dass sich die Seele so weit von Krishna entfernt hat, dass sie ihre ursprüngliche wesensgemäße Stellung verstanden hat, also vergessen hat, wollte ich sagen, und unter einem Missverständnis leidet, nämlich getrennt von Gott zu sein. Im Bhagavatam heißt es, dass es keine bessere Meditation für eine Seele gibt, als sich darüber bewusst zu sein, dass sie ein ewiges Teil der Seele ist. Und Pujaris, die Krishna auf dem Altar dienen, bringen sich in ihrem Bewusstsein zunächst einmal zu diesem Verständnis zurück, indem sie ein Gebet beten. Das Gebet heißt: Ich meditiere darüber, dass ich ein winzig kleines Teil der allglückseligen Persönlichkeit Gottes bin. Wenn ihr den Narayan Kavacha Mantra studiert, findet auch findet sich auch dort eine, ein Mantra, welches den Meditierenden oder den, der chantet, darauf hinweist, dass es der Eigenschaft nach eins ist mit der höchsten, oder dass er der Eigenschaft nach eins ist mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also in dieser glücksverheißenden Stellung verankert zu sein, wo man sich versteht als ein Diener und ein Teil Gottes, ist ein wichtiger Punkt in unserem eigenen Krishna-Bewusstsein. Das Interessante ist, dass dieses spirituelle Verständnis davon, dass man ein göttlich ist, ein Teil Gottes ist, sagen wir mal, Voraussetzung auch dafür bildet, dass man ein Mantra chantet. Und ich möchte euch jetzt einmal fragen, wie oft denkt ihr am Tag darüber, dass ihr göttlich seid? Ein Teil Gottes. Das ist eine sehr einfache Frage, ein sehr einfacher Punkt. Wie oft denken wir daran? Friedemann. Fabulski. Ja. Wie oft denkst du daran, dass du göttlich bist? Dass du ein Teil Krishnas bist? Ich würde sagen, wir tun es nicht in einem so persönlichen Rahmen aus, behandeln, weil doch ein gewisses Maß an Nervosität dann aufkommt in der Zuhörerschaft. Dieser Gedanke geht uns oft ab, ist jedoch Grundlage für spirituelles Leben. Ich würde gerne eine Gita haben, weil ich weiß, dass solche persönlichen Vorlesungen vom Zuhörer sehr oft in den Bereich der Skurrilität abgeserviert wird, sodass man sich damit nicht befassen muss. Gemerkt an meinem Stil, ich habe heute etwas vor. Im Shloka Vyayasa Yatmika Bodhiya Yatmika Bodhiya 41 macht Prabhupada uns darüber bewusst, wie spirituelle Praxis letztendlich abhängig ist von diesem Verständnis, diesem gelebten Verständnis, ein Teil Krishnas zu sein. Der ganze Vorgang, sagt er zum Schluss, hängt jedoch davon ab, dass man vollkommenes Wissen über die Seele jenseits des Körpers besitzt. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches. Nicht? Der ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins hängt also von dieser Besten der Meditation ab, dass wir vollkommenes Wissen von der Seele wissen haben. Es reicht nicht einfach aus zu wissen, wir sind Seele oder spirituell, sondern wir sind ein Teil Krishnas. Jemand, der in diesem Spirit oder diesem Bewusstsein sein Service ausführt zu Krishna, ist letztendlich erst erfolgreich in dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Dies bringt mich zu einem sehr interessanten Punkt, den Astarata Prabhu vor ein paar Tagen auf der Fahne gemacht hat. Er sagte dort, dass ein Mantra nur dann tatsächlich zur Vollendung führen kann und zur Perfektion bringen kann, wenn es ein entsprechendes Sadacha dazu gibt. Sadacha sind Tätigkeiten, die zur Ewigkeit hinführen. In dieser materiellen Welt chanten wir ein Mantra, wir das Hare Krishna Maha Mantra. Wir werden es auch chanten in der spirituellen Welt. Doch wir werden nur den Übergang von der Matte in die spirituelle machen, wenn wir ein entsprechendes Sadacha an den Tag legen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir chanten morgens den Hare Krishna Maha Mantra. Damit wir ihn gut chanten können, ist es wichtig, rechtzeitig aufzustehen. Es ist sehr hilfreich, vorher die höchste Persönlichkeit Gottes auf dem Altar zu verehren. Wenn uns das durch unseren Service nicht möglich ist, weil wir Sankirtan ausführen oder Predigeraktivitäten, die uns nicht in einem Tempel belassen, wo wir also außerhalb des Tempels sind, ist es doch wichtig, dass wir vor dem Chanten andere Tätigkeiten, die man als Sadhaja bezeichnet, ausführen. Wir sollten uns waschen, duschen und sauber uns hinsetzen mit einem ruhigen Geist, nicht zu ruhig, damit wir voller Aufmerksamkeit chanten können. Und dann kann das Chanten erst so richtig greifen oder richtig etwas bewirken. Manchmal fragen sich die Bodhis, die über einen längeren Zeitraum von vielleicht 10 oder 14 Jahren, 15, 16, 17, 18, 20 Jahren Krishna-Bewusstsein ausführen, warum sich der Geschmack im spirituellen Leben noch nicht eingestellt hat. Sie klagen innerlich für kurze Zeit, versuchen einen Gesprächspartner für diese traurige Thematik zu finden, geben es dann auf und ziehen sich zurück in einen eher mittelmäßigen Zustand des Krishna-Bewusstseins, wo sie sich nicht wirklich um die spirituelle Kultivierung ihres Lebens mehr bemühen. Das ist ein sehr oft verbreitetes Phänomen in unserer Bewegung. Denn eine Antwort ist auf die Frage, die sie aus großer, vielleicht existenzieller Verzweiflung zum Teil auch stellen. Man muss sich sein Sadhaja anschauen. Einfach nur den Vorgang auszuüben, isoliert von den Tätigkeiten, die drumherum stattfinden, wird uns nicht nötigerweise zur höchsten Vollkommenheit bringen. Wir sehen jetzt bei Lord Shiva, der ja den Prachetas dieses machtvolle Mantra mitteilt, dass er ihnen auch noch Anweisungen gibt, wann sie chanten sollen und wie sie chanten sollen. Aber es wird nicht nur gesagt, chante das Mantra, sondern die Zeit ist sehr wichtig. Und wie? Es wird dort gesagt, sie sollen es morgens chanten. So werden wir auch bei der Zweiteinweihung mit einem sehr machtvollen Mantra in Kontakt gebracht. Das heißt, wenn wir es zur Vollkommenheit chanten, hören wir Krishnas Flöte. Das sind die Brahmanas unter uns. Und es wird uns aber auch gesagt, du musst es chanten mit einem brahmanischen Verhalten. Du musst sauber sein. Und der spirituelle Meister sagt uns bei der Einweihung, die Zeiten, die wir's, wo wir es chanten sollen, nämlich morgens zur vor der Morgendämmerung, also vor Aufgang der Sonne, von 12 bis 14 Uhr und dann nach 18 Uhr, aber möglichst vor 21 Uhr. So wird uns gesagt, chante es dann, chante es zusammen mit einem bestimmten Sadhaja oder beim Mantra, den Hare Krishna Mahamantra, wird uns zur Zeit der Einweihung das Mantra gegeben und dann eine Verbindung zu Krishna durch eben die Einweihung. Es wird aber auch noch gesagt, chante ohne Vergehen. Und was sind die vier Regeln und Regulierungen? Das hat einen Grund, dass so viel Schwerpunkt gelegt wird auf den Sadhaja. Gleich Samen, die nur in einem aufbereiteten Boden Frucht tragen können. So können auch die Mantren oder der spirituelle Prozess, den wir bekommen mit der Einweihung, erst in einem Boden Fuß greifen, im Boden des Herzens sozusagen Fuß fassen, wenn wir uns an das Sadhaja halten. Ich finde es sehr, sehr wichtig und möchte das deswegen auch sagen, weil wir heute, weil wir gleich übergehen werden in einen Lebenslauf von einer großen, von einer ewig befreiten Seele, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ich finde es sehr wichtig, darauf kurz unser Augenmerk zu legen, denn wenn immer wir das Wirken eines Acharyas verstehen, können wir es aus verschiedenen Perspektiven verstehen. Und ich möchte mich konzentrieren heute darauf, wie ein Acharya immer darauf Wert legt, dass bei seinen Predigen die Menschen verstehen, was ist ihr Sadhacha. Ich möchte euch sogar heute vorschlagen, ein kleines Inventar zu machen. Nicht so, genauso wie wir das Buchlager zählen, wo wir zählen, wir haben noch 5.000 Bhagavad Gitas übrig und 10.000 im Angesicht des Todes. Sollten wir ab und an Inventar stellen, wie ist unsere begleitenden Tätigkeiten. Denn erst wenn diese Sadhacha-Tätigkeiten richtig veranlasst sind, also richtig eingestellt sind, wird das Chanten bei uns wirken. Der Prozess wird erst wirken. Also zwei Dinge sind wichtig beim Sadhacha, darf ich es nochmal wiederholen. Zunächst einmal ein vollkommenes Verständnis von der Seele als ewiger Teil Krishnas, das ist eine Voraussetzung. Und zweitens müssen wir sehen, sind die Handlungen, die wir ausführen, gut. Zum Beispiel für die Ersteingeweihten unter uns können wir den wichtigsten Vers einhalten, die wichtigste Anweisung Mahaprabhus über die Praxis des Chantens, nämlich Trinada Pisunichena, Taro Iva Sahishnuna. Und für diejenigen, die noch eine zusätzliche zweite Anweihung bekommen haben, gelingt es ihnen in ihrem Leben, die Tätigkeiten, die wir von unserem Spiritual Meister zur Zeit der zweiten Anweihung gehört haben, auszuführen. Wenn wir diese beiden Bereiche überprüfen und vielleicht an einigen kleinen Stellen oder größeren Stellen korrigieren, wird es uns viel einfacher möglich sein, tatsächlich den erhabenen Taste im Krishna-Bewusstsein zu erhalten. Ohne das zu tun, werden wir nicht so lange Haribol, Haribol sagen können, sondern es wird zu einer traurigen Lamentation in unserem spirituellen Leben kommen. Das ist also der erste philosophische Punkt. Ich möchte jetzt den abschließen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht im Frageteil möchten noch einige von euch mehr über diesen Punkt hören. Aber hier wollen wir abschließen und zum Leben von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommen. Ich möchte diesen Lebensbeschreibung, die Idee kam mir gestern, aus einer bestimmten Perspektive herausgeben. Wer kann Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur A. besser verstehen und B. besser beschreiben als Srila Prabhupada? Ein Schüler kennt das Herz seines spirituellen Meisters, weil er es kennengelernt hat durch ergebenen Dienst, besser sagen wir mal, durch Hingabe, durch Fragestellen und durch ergebenes Dienen. Und so wollte ich heute einfach die Stellen aus dem Prabhupada Lilamvita vorlesen, in denen Srila Prabhupada über Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spricht. Srila Prabhupada traf Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur im Jahre 1922, und er kommentiert, dass er damals nicht sofort geneigt war, alles, was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, anzunehmen. Und so kam es zu einer kleinen Diskussion. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bat Prabhupada, als er
sich verneigt hatte und aus der Ehrbietung herauskam, predige das Krishna-Bewusstsein in der englisch sprechenden Welt. Ohne dass eine formelle oder überhaupt eine Beziehung etabliert worden war, bekam er schon seine erste Anweisung. Dann sagte Srila Prabhupada, er sei eigentlich der Meinung, man müsse erstmal eine politische Unabhängigkeit von England erreichen, denn wer würde einem politisch abhängigen Land etwas hören? Und es gab eine Diskussion. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur überzeugte ihn, dass die Botschaft von Chaitanya Mahaprabhu so wichtig sei, dass sie nicht warten könne, dass man nicht warten könne auf eine politische Unabhängigkeit. Und Srila Prabhupada kommentiert, ich kam von einer Vaishnava-Familie, ich konnte also schätzen, was er predigte. Natürlich sprach er alle an, doch in mir fand er was ganz Besonderes. Ich war also von seinen Argumenten überzeugt und auch von der Art, wie er sie präsentierte. Ich war wirklich verwundert. Ich konnte verstehen, hier ist die richtige Person, die eine wirklich religiöse Idee geben kann. Und dann sagte er, Prabhupada weiter, ich akzeptierte ihn sofort als meinen spirituellen Meister, nicht offiziell, aber im Herzen. Ich dachte, hier habe ich jetzt einen sehr wunderbaren Heiligen getroffen. Das war mein Gedanke. Nicht so? Können wir sehen, Srila Prabhupada nahm ihn also seinen spirituellen Meister im Herzen an und gab sich geschlagen. So, Srila Bhaktisiddhanta, wer war nun Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? Er war der Sohn von Srila Bhaktivinoda Thakur und wurde am 6. Februar 1874 erschien er in dieser Welt. Damals ergaben sich einige Wunder, und zwar hielt, als er noch gerade ein kleiner Säugling war, der große Rathayatra-Wagen, der die Route von, also die große Straße von Puri herunterprozessierte, mysteriöserweise direkt vor dem Haus von Bhaktivinoda Thakur an und ließ sich nicht mehr bewegen, auch nicht indem Elefanten zur Hilfe genommen wurde. Er blieb einfach stehen, bis schließlich die Frau Bhaktivinoda mit ihrem kleinen Bimal Prasad herauskam, ihn dem Wagen hochkletterte und sich direkt vor Jagannath hinlegte. Zu dieser Zeit fiel eine Girlande von Lord Jagannath herunter und umkreiste den Kleinen. Das war ein Wunder. Genauso ein Wunder wie ein Wunder, das Wunder seiner Geburt. Als er nämlich herauskam aus dem Mutterleib, war der Bauchnabel wie eine Brahmenschnur um ihn gewickelt. Der Bauchnabel, der ihn die Mutter verband. Nabelschnur, ja, nicht Bauchnabel, das ist, wenn es schon abgetrennt ist. Die Nabelschnur. Was sagt ihr nun? Na, viele haben es vielleicht schon gehört. Ich gehe mal kurz im Schnelllauf durch seine Kindheit hindurch. Als er erst 4 Jahre alt war, hat er einmal aus dem Vorratsraum eine Mango genommen und gegessen. Srila Bhaktivinoda Thakur hat ihn mild zur Rechenschaft gezogen und ihm gesagt, wie kannst du das tun? Man muss doch seine, die Dinge, die man opfert, Krishna erst, wie soll ich mich ausdrücken, oder die Dinge, die man isst, Krishna erst geopfert haben. Und der kleine Vierjährige hielt sich damals für einen großen Frevler des Herrn und legte ein Gelübde ab, nie wieder Mangos zu essen. Nun, Prabhupada kommentiert, ihr wisst nicht, was das bedeutet, denn ihr kennt keine guten Mangos. Im Westen. Nur diese künstlich ausgebrüteten in so Prachtschiffen herbeigebrachten Mangos, also
wer in Indien mal zur Mangozeit war, weiß, dass es eine wahre Geschmacksorgie ist, so eine Mango zu vertilgen. So, ihr wisst nicht, was das bedeutet, dieses Gelübde. Sagt der Prabhupada zu uns. Selbst im Alter, selbst als er von vielen, vielen Gelehrten umgeben war, als er der Ashila Bhaktisiddhanta, der Führer einer gewaltigen Organisation war, hatte er 66.000 Eingeweihte nur in Indien. 66.000. Wir haben zu einem Höhepunkt betroffen sich die Zahl, die eingeweihte Zahl, die unsere Bewegung erreichte, 10.000, 10.000 höchstens. Zu Prabhupada-Zeiten, ja. So 66.000, die waren dann weltweit verbreitet, aber das waren 66.000 in Indien, das Gewicht fühlte man, also in Indien, das war eine bekannte, Lodiamat war sehr, sehr bekannt. Und selbst zu diesem Zeitpunkt, wo er verehrt wurde und dergleichen mehr, hat Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur doch nie wieder eine Mango angerührt. Und wenn ihm eine Mango angeboten wurde, sagte er ganz offen, ich bin ein Frevler, ich kann keine Mangos essen. Stell euch das mal vor. Wenn wir überlegen, wenn er in solch einem Detail so präzise war, wie wird sonst wohl sein Leben ausgesehen haben, wenn schon in diesem Detail so eine ja fast Härte mit sich da war. So 1905, das ist meines Erachtens auch ein wichtiger Datum, nahm Srila Siddhanta Sarasvati, wie auch genannt wurde, ein Gelübde an, das Hare Krishna Mahamantra 1 Billion Mal zu chanten. Ich weiß jetzt nicht, was das rundenmäßig bedeutet. Haben wir solche Computer unter uns im Augenblick, die das sagen könnten? 1 Billion. Es muss sehr viel sein. Das können wir, glaube ich, sagen. Es sind sehr viele Runden sein. Und in dieser Zeit ergab sich etwas, was sehr, ein sehr nices Lila ist und was mal nicht so bekannt war. Geworden ist. Ein Schüler von Bhaktisiddhanta Thakur traf Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur zu dieser Zeit und fragte ihn, was aus der Mission seines Vaters geworden sei, jetzt wo er sich chantenderweise zurückgezogen hatte. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hat das gemacht aus einem bestimmten Grund. Und zwar hatte er einen enormen Widerstand bekommen in Puri von einem Ramdas Baba. Er hatte sich damals gefragt, weil er sehr, sehr prominent war und etwas gegen die Gaudiya Siddhanta hatte, gegen das, was, ob es überhaupt möglich sei, angesichts einer so großen Widerstand zu predigen. Zu der damaligen Zeit waren auch die Smarta Brahmanas unglaublich verbreitet. Weil Siddhanta Sarasvati Thakur wollte einfach sich zurückziehen, um mit diesem gewaltigen Gelübde Zuflucht zu suchen bei Chaitanya Mahaprabhu, um dann zu predigen. So, er traf also auf diesen Schüler von Bhaktisiddhanta Thakur und Bhaktisiddhanta Thakur, was ist aus der Gaudiya-Mission geworden? Und zu der Zeit war er so in dieser Mut des Chantens, dass er sagte, die Gaudiya-Mission ist hier. Mahaprabhus ewige Lilas finden hier in Mayapur noch immer statt. Und so musste der Schüler dann nach Kalkutta zurückkehren, unverrichtete Dinge.
dachte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sei ein Babaji geworden, der nie wieder predigen würde und zu den bedingten Seelen gehen würde, der einfach im Chaitanya Lila sich aufhielt, wenn ihr so wollt. Durch sehr hohe spirituelle Techniken, die man als Raga, die man im Rag mag, der auf der Ebene der spontanen Hingabe zu Krishna macht, dieses tun die großen Seelen Teilnehmer am Chaitanya Lila in ihrer spirituellen Identität. Das sind die höchsten vollkommenen Vaishnavas, die auf dieser Ebene des Ragmagas Vollendung erreicht haben und ihren Siddhadeya, ihren ewigen spirituellen Körper verwirklicht haben. So, er dachte, das ist vorbei, das Predigen. Bis nach ein paar Jahren er eine wunderschönen Sannyasi sah, mit frisch rasiertem Kopf, in schöne Rom-Gewände eingekleidet, der klingelte an seiner Tür und sagte, wir müssen die Gaudiya Mart jetzt registrieren. Und an einem Nachmittag, also vor 16 Uhr, haben die das getan, was hat Bhaktisiddhanta das getan, wozu Monate nötig sind in Indien, nämlich dass die Gaudiya Mart registriert, richtig eingeschrieben, nicht? Als eben, ich weiß nicht, ob das für eine Rechtsform gewählt wurde, wie diese transzendentale Mission einschreiben ließ, aber ab dann ging es dann los mit dem Predigen und binnen recht kurzer Zeit hat sich durch die immense spirituelle Kraft und dieses Wissen von Bhaktisiddhanta, das alles war die Tagur, Hindernisse überwinden lassen. Die Smarta Brahmanas zuckten noch ein paar Mal auf, aber dann kam die Gaudiya-Mission voll durch. Einmal, das war in Navadvip, haben die Smarta Brahmanas unglaublich ausgerufen, wie man in Schweizerdeutsch sagen würde. Sie waren dagegen, dass Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur solche, die nicht in Brahmana-Familien geboren waren, denen die Brahmana-Einweihung gab. Ihr wird alles keine Brahmanas, wenn Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur das nicht durchgesetzt hätte. Er hat das getan, indem er darauf hinwies, dass die Position des Vaishnavas viel höher einzustufen ist als die Position eines Brahmanas. Das war seine Rechtfertigung. Brihabhanu Prabhu als ein Vaishnava ist also von viel besserem Verhalten und viel größerer moralischer Integrität als ein Kastenbrahmana. Das war der Punkt von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und das hat er durch die Schriften oder auf der Grundlage der Schriften auch etabliert. So gab es dann einen unglaublichen Kampf dagegen, weil die Brahmanas das natürlich nicht wollten. Die wollten ihre Vormachtstellung in der Gesellschaft, die ihnen allerlei Vorteile verschaffte, beibehalten. Kann man verstehen. Brahmana, das bedeutet in Indien noch immer bessere Berufsmöglichkeiten und Studiermöglichkeiten und alles Mögliche. So, in Navadvip kam es dann zum Höhepunkt, als Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur eine große Navadvip-Mandal Parikrama organisiert hatte, wo zigtausende teilnahmen. Die Brahmanas haben zu diesem Zeitpunkt Mörder gedingt, die dem Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nachsetzten. Sie haben den Polizeiinspekteur geschmiert mit einer gewaltigen Summe, dass er nichts sagen würde, wenn Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur umgebracht würde und möglichen Nachforschungen und Verfolgung würde er die Augen zu, also davon würde er absehen. Das war der Plan. Der Polizeiinspektor jedoch sagte, normalerweise nehme ich Schmiergelder entgegen, aber in diesem Fall nicht. Er ist ein Heiliger der höchsten Rangordnung. So. So. Gleichens, diese Mörder fingen jedoch an, einen Mob erstmal zu organisieren, der auf Bhaktisiddhanta Saraswati zustürzt. Und Bhaktisiddhanta entkam dem, nur indem er in letzter Minute in einem Haus Zuflucht suchte. Und dort versteckte er sich unter einem Tisch. Sein Schüler Vinod Vihari nahm den, der Brahmachari war, gab dann Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur seinen Dhoti und sein Hemd, das war weiß, zu der damaligen Zeit, genau wie hier, du bist auch Brahmachari, glaube ich, und kein Grün hast du. Oder im Augenblick bist du Brahmachari. Ja. Deswegen hast du einen weißen Dhoti an. Alle unsere Brahmacharis haben das, wir haben das jetzt auch so gemacht. Was bist du, Jamanu? So. Sorry, ich sollte nicht so persönliche Bemerkungen machen. So, in die. Vinod Bihari, der Sohn eines Zamindaren, schwankte sich denn in dem Sanyasi-Kostüm, nämlich Sanyasi-Kleid, auf ein Pferd, was beigebracht wurde, und brach mit dem Pferd durch die Umzingelung der Mörder durch. Und die dachten natürlich, als der da rausgestürzt kam, das ist Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Der hat die Sanyas-Gewänder an und setzten ihm nach, aber keiner konnte Vinod Bihari im Reiten übertreffen. Er war der Sohn eines Großgrundbesitzers und wusste mit Pferden umzugehen und hängte sie ab. Und so wurde dieses Attentat im letzten Augenblick verhindert. Dadurch Chaitanya Mahaprabhus Schutz eines reinen Gottgeweihten. Das war also dermaßen aufgewühlt, war die Stimmung, dass die Smarta Brahmanas sich unfähig sahen, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu widerlegen oder so. Die konnten nur noch zum letzten Mittel eines Menschen, der keine andere Möglichkeit mehr sieht, um einen Feind auszuschalten, greifen, nämlich ein Mittel, was wir gar nicht als zivilisierte Menschen in Betracht ziehen dürfen. Nicht, so, das war es also ein wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt ein bisschen springen, weil ich sehe, dass wir nicht so viel Zeit haben, das ganze Leben zu betrachten von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ich möchte sprechen darüber, wie Srila Prabhupada seinen spirituellen Meister eigentlich nur ganz wenig Gemahle sah. Er sah ihn insgesamt, das habe ich jetzt nicht gezählt, aber weniger als 10 Mal. Ich möchte das Mal beschreiben, wo Srila Prabhupada ihn sah, vor seiner Einweihung. Zu diesem Zeitpunkt war Srila Prabhupada auf einer Geschäftsreise und hörte, dass Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gerade eine Brajmandal-Parikrama organisierte. Ich war dieses Jahr in Vrindavan sehr interessiert an den Parikramas, die Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur organisierte, und habe mich einmal erkundigt bei alten Menschen, die davon noch Kunde geführt hatten, älteren Devotis, und die sagten mir, dass als Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diese Sachen machten, folgten ihm manchmal bis zu 50.000 Leute. Die haben Camps gehabt, die also über Kilometer sich erstreckten. So viele Menschen nahmen daran teil. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat von morgens bis abends gesprochen zu denen. Nicht, man sieht, heute am Radhakund ein Haus, in dem sich Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aufgehalten hat. Das ist dort, das ist das Haus, was Bhaktivinoda Thakur erbaut hatte. Und ihr seht dort im Zimmer von ihm, das ist das Schlafzimmer, und noch im Zimmer eine Toilette, eine englische Toilette mit Wasserspülung. Der Grund, weswegen das da war, war, dass Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zwar im Schlaf gemacht, so einen intensiven Zeitplan hatte, dass der keine Sekunde vergeuden wollte, mit zur Toilette gehen. Also den Weg, den man braucht, um die Toilette zurückzugehen. Außerdem hat er in der Nacht diesen Ort aufgesucht. Es wurde natürlich sauber wie ein Spiegel gehalten. Das ist also nicht die Thematik. Das ist vielleicht nicht so war der drin im Predigen, dass der keine Sekunde vergeudet hat. Ja, von morgens bis abends sprach er. Srila Prabhupada traf seinen spirituellen Meister in Koshi, das ist eine größere Stadt. Ich glaube, dass Rohini Sutta Prabhu Buchstaben da diesem Beispiel zuweilen beugt. Ne? Der lecturete für sehr, sehr lange, und er lecturete in Sanskrit, in Bengali und Englisch. Alles auf einmal. Jeder konnte also verstehen und hören. Und auf einem unglaublich hohen intellektuellen Level. Und Prabhupada saß die ganze Zeit da. Und es kamen welche, die sich dazusetzten und sich dann höflich entschuldigten, um sich zurückzuziehen und sich vorzubereiten auf den nächsten Tag. Oder manche seiner Schüler, die Sannyasis, die hörten auf, für die Taten in ihre Verpflichtung nachkommen. Und so kam Srila Prabhupada dazu. Er hörte und hörte, und die Zeit, die vorbeiging, war man nicht wahr. Er war an den Lotuslippen seines spirituellen Meisters angeklebt, kann man fast sagen. So, nach Koshi, oder nach der Bratschmande, nach Koshi muss, ging Prabhupada wieder zurück nach Allahabad, weil er Verpflichtungen hatte, und wurde dann dort, traf dann den Atulananda Brahmachari, der ihm sagte, dass Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur auf dem Rückweg durch Allahabad hindurchkommen würde und dort predigen würde. Und damals wurde dann der Entschluss gefasst von Srila Prabhupada, er wollte sich einweihen lassen von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und Atulananda, das Brahmachari, nahm ihn dann herbei und stellte ihn nach der Vorlesung Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vor. Also sie saßen noch im Raum, wo Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gelectured hatte. Und da geschah etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich möchte es hier vorlesen, wie es hier ist. Atulananda Brahmachari nahm die Gelegenheit wahr, verschiedene Devotis vorzustellen. Abe war unter ihnen, und es ging dort um Kandidaten für die Einweihung. Die Allahabad-Devotis waren stolz auf Herrn D., Srila Prabhupadas Name davor, der regelmäßig am Abend in die Markt kam, Bhajans anführte, also leitete, die Bhajans leitete, vorsang, den Liedsang, die zu den Lehren hörte und manchmal auch selber Vorlesungen gab. Oft brachte Herr D. sehr respektable Gäste mit sich in die Markt. Er gab Geldspenden und er stellte auch seine Geschäftskollegen, den Devotis in der Markt, vor. Mit gefalteten Händen schaute Abe demütig auf seinen spirituellen Meister. Er und Bhaktisiddhanta waren jetzt wieder von Angesicht zu Angesicht, und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erkannte ihn sofort, war sichtbar
gerührt oder erfreut, ihn zu sehen, und sagte ja, indem er Abe anschaute. Er hört gerne. Er geht nicht weg. Ich habe ihn schon zur Kenntnis genommen. Ich werde ihn als meinen Schüler annehmen. Nun müsst ihr verstehen, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hat sehr, sehr viele Schüler angenommen. Ständig kam Einweihung, wo immer er war, kam Einweihung. Er wurde praktisch als, er war dort der einzige von der Gaudiya Math, der Einweihung gab. Denn es ist nicht üblich, dass während der Anwesenheit des eigenen spirituellen Meisters Devotis Einweihung gehen. Das ist nicht der Vaishnava-Etikette gemeint. Zu Srila Prabhupads Lebzeiten haben also keine Schüler von Prabhupada Einweihung gegeben. Darüber gab es einmal, das wurde im GBC bewegt, dieses Thema, denn es gab einmal den Gedanken, dass es einen 70-jährigen Devoti gab, der sehr qualifiziert ist, der ist ein Schüler von Shivaram Maharaj und der ist Inder und predigt sehr viel zu Inder, und die Inder wollten ihn natürlich annehmen als spirituellen Meister, aber es wurde im GBC dann behandelt und gesagt, dass es eigentlich nicht der Etikette entsprechen würde und deswegen nicht gehen würde. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hatte sehr, sehr viele Schüler und war sehr berühmt. Aber er hatte an dieser Eigenschaft Srila Prabhupada herausgesondiert, aus all denen, die ihn gelegentlich mal sahen und hören. Er hört gerne. Und Srila Prabhupada hat später dann auch von sich gesagt, dass das sein spirituellen Meister unglaublich erfreut hätte, und hat gesagt, dass das seine Qualifikation sei. Er sagte, ich war gut im Shravanam, im Hören, deswegen bin ich gut im Kirtanam, Sprechen. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner und sehr wichtiger Punkt. Die Einweihung wird hier beschrieben. Nur ganz normal, das ist dann zusammengeführt. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Sannyasis bereiteten das Feuer vor und die Getreide und Früchte opfern, und Prabhupads Schwester war da und auch der Bruder, aber nicht seine Frau. Seine Frau war nicht so geneigt, war anders geneigt, und Srila Prabhupada hatte das als die Barmherzigkeit Krishnas angesehen, sodass es ihm dann leicht fiel, das Zuhause zu verlassen und selber Sannyas dann anzunehmen. Besonders als seine Frau, also das war Prabhupads, das war so der letzte Bruch, das Tröpfchen, das das fast zum Überlaufen brachte. Seine Frau hatte sein Bhagavatam, ein Kekshändler, der Teekekse oder Teebiskuits verkaufte, hatte, weil sie kein Geld für sich hatte, das Bhagavatam so als Pfand gegeben. Und das war Srila Prabhupada ging dann, das ist sehr schön beschrieben, in Allahabad zum Zug. Er schaute die Liste an, den Fahrplan an, und sah, dass gerade ein Zug nach Vrindavan losfuhr. Er guckte in seine Tasche, hatte genau das Geld, was zur Fahrkarte nötig war, in der Tasche, und kam nie wieder zurück. Fuhr nach Vrindavan. Das ist das äußere Lila einer befreiten Seele. Es sind sicherlich noch viele andere Dinge, die nicht in diese Biografie reinkommen, vorgefallen. Ja, das sind also Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur aus dem Blickwinkel von Srila Prabhupada. Ich möchte jetzt noch ein paar kleine Vignetten, sagt man glaube ich in Schweizerdeutsch, so kleine Episoden darbringen. Einmal ging Abe zur Chaitanya Math, am Geburtsort von Lord Chaitanya in Mayapur, und befand sich auf dem Hof, als eine große Giftschlange vor ihm kroch. Aber er rief nach seinen Gottbrüdern. Aber als sie kamen, standen sie nur müßig herum, ungewiss, was zu tun sei. Srila Bhakti Siddhanta kam auf die Veranda des zweiten Geschosses raus, guckte kurz auf die Schlange und gab sofort die Anordnung: Tötet sie! Ein Junge nahm dann einen großen Stock und tötete die Schlange. Srila Prabhupada: Ich dachte, wie kann Guru Maharaj eine Schlange töten lassen? Ich war ein bisschen überrascht. Später jedoch sah ich den Vers und war sehr glücklich. Modita sadhu apir vichika sarapahatya. Selbst ein Heiliger nimmt Freude daran, wenn ein Skorpion oder eine Schlange getötet wird. Ich hatte einen kleinen Zweifel. Wie konnte Guru Maharaj die Schlange töten lassen? Aber als ich den Vers dann las, war ich sehr erfreut, dass diese Kreatur, dass Kreaturen wie Schlangen keine Barmherzigkeit erfahren sollten. Prabhupada erinnert sich weiter: Wenn immer ich meinen Guru Maharaj traf, war er immer voller Zuneigung zu mir. Manchmal kritisierten mich meine Gottbrüder, weil ich ziemlich frei mit ihm und offen mit ihm umging. Und einige von ihnen zitierten einen englischen Ausspruch: Dummköpfe stürzen herein, wo Engel sich nicht wagen hereinzuschweben. Doch ich dachte: Dummkopf? Vielleicht. Aber so bin ich nun mal. Mein Guru Maharaj war immer sehr voller Zuneigung zu mir. Wenn ich ihm Ehrerbietung darbrachte, dann brachte er mir Ehrerbietung zurück dar und sagte: Das Hosmi, ich bin dein Diener. Was für eine Beziehung. Das Hosmi, ich bin dein Diener. Prabhupada beschreibt das auch, als er das erste Mal, nicht das allererste Mal, aber eines der ersten Male, seinen spirituellen Meister sah, war so, der Raum war leer und setzten sich zunächst einmal die ganzen Devotees auf den Boden, und Prabhupada sah dort eine Couch und setzte sich auf die Couch. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kam dann und setzte sich auch auf die Couch. Und alle saßen dann um ihn herum und sahen. Und Prabhupada merkte, diese Couch war reserviert für Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Nur Prabhupada in seiner Art: But I did not get down immediately. Ich bin nicht sofort, habe mich nicht hingesetzt. Das nächste Mal aber habe ich mich an der richtigen Stelle hingesetzt. Das war also diese sehr, sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sehr liebevolle und temperamentvolle Beziehung. Also, es ist ein bisschen subtil, der Punkt. Nicht? Das heißt nicht, dass da kein Respekt da gewesen ist. Das ist nicht der Punkt. Es war einfach eine sehr außergewöhnliche Art der liebevollen Beziehung.
Die
kannten einander.
War für Siddhanta eigentlich berühmt dann?
Na, das kommt jetzt gleich. Das kommt jetzt gleich. Bitte dem nicht vorgreifen. So, einmal. Er sprach Srila Prabhupada in einem Zimmer. Also Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sprach in einem Zimmer und Prabhupada war auch da. Als sich ein alter Mann neben Srila Prabhupada so zu ihm rüberlegte und ihn eine Bewegung
machte. Als er sich, als Prabhupada sich dann rüberlehnte, um zu hören, was der alte Herr dann wollte, sprach Srila Bhaktisiddhanta plötzlich ärgerlich zu seinen beiden anscheinend unaufmerksamen Studenten. Babu! Sprach er zuerst den alten Mann neben Abe an. Glaubst du, du hast mich mit deiner 150 Rupien Spende, die du einmal im Monat gibst, gekauft? Und dann wandte er sich an Abe. Warum kommst du nicht hierher und sprichst statt mir? Abe war außen, so schreibt sie das, das heißt Abe Maharaj, sehr verletzt. Aber innerlich schätzte er diesen Hinweis. Ich möchte das letzte Zitat jetzt vorlesen. Oh, hier sind so viele Nektarsachen. Srila Bhaktisiddhanta war bekannt als Singha oder Löwenguru. Manchmal, wenn er ein Mayavadi auf der Straße sah, rief er die Person herüber und forderte ihn heraus: Warum betrügst du die Menschen mit deiner Mayavadi-Philosophie? Er sagte zu seinen Schülern, sie sollten keinerlei Kompromisse eingehen. Warum solltet ihr schmeicheln, sagte er. Ihr solltet die nackte Wahrheit sprechen, ohne Schmeichelei. Geld wird trotzdem kommen. Srila Bhaktisiddhanta, eines von den berühmten Mottos von Bhaktisiddhanta war, versucht nicht Gott zu sehen, sondern versucht auf eine solche Weise zu handeln, dass Gott euch sieht. Und damit haben wir den Kreis geschlossen. Wir fingen heute Morgen an, über Sadachar zu sprechen, der Wichtigkeit, das Verhalten zu regulieren und auf einen Standard zu bringen, sodass der spirituelle Prozess, den wir haben, das Chanten der Heiligen Namen und das Ausbilden von hingebungsvollen Dienst, wie ein Same auf guten Humusboden fällt bei uns. Also die Frucht trägt. Jeder kann sich an diesem Erscheinungstag fragen, wie er damit umgeht. Ich zum Beispiel werde an diesem Erscheinungstag meine Yasapucha Aufforderung zu Srila Prabhupada schreiben und versuchen, mich an all die Erinnerung und Erweisung zu erinnern, die mir mein eigener spiritueller Meister zu meiner Lebensführung, könnte man sagen, gegeben hat. Eine wichtige Unterweisung, die er mir gegeben hat, war, ich solle niemals faul sein. Mir persönlich gegeben. Also das war. Und noch andere, also solche interessiert, ich muss nachdenken. Ich habe jetzt ungefähr 10 ungefähr zusammengesammelt im Kopf. So, diese Sachen, wenn ein Devotee diese Sachen ernst nimmt, wird er sehen, wie er plötzlich gleich einer befreiten Kanone, oder auch besser ausdrücken, also mit großer Geschwindigkeit vorne schießt. Hare Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Guru Premananda Ki Jai. Habt ihr irgendwelche Fragen zu entweder zu Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Lebenslauf oder irgendwelche philosophischen Fragen? Ja,
Könntest du vielleicht mal kurz du hast ja erzählt, er kam dann geschäft zu diesem Herrn.
Ja.
Was die Vorgeschichte ist, auch sehr interessant mit dem Blatt.
Ja, ja. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hatte seinen Namvrata, das Chanten des Heiligen Namen, dieses Gelübde, unterbrochen, weil er sagte, bleibt vom Chaitanya Charitamrita auf sein Knie gebet kam, wo dran stand dieser Schlucker Yarde Devotare Kaha Krishna Upadesh Amar Agya Guru Han Kala Edesh, nicht? Predige zu jedem, den du triffst, die Unterweisung von der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam, werde auf diese Weise ein Guru durch meine Anweisung und befreie jeden in diesem Land. Der nächste Vers, da gibt Chaitanya Mahaprabhu dann Bestätigung. Er sagt, wenn du diese Anordnung ausführst, wirst du niemals von mir getrennt sein, sondern mich treffen. Das ist wie Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dann seinen Vajan aufgab durch ein Blatt aus dem Chaitanya Charitamrita, was ihm direkt aufs Knie gerät kam. Da sagt er nun transzendental mit Chaitanya Mahaprabhu zu ihm gesprochen. Ja, einer. Ananda.
Erste Nummer von der Bhagavad Gita.
Ja.
Erläuterung.
Ja.
Also, nicht ein theoretisches Wissen hat, von uns selber, sondern auch praktisches, theoretisches Wissen. Und dann, wie man erkennen kann, was für Symptome, dass man das sieht.
Ja.
Ein praktisches Wissen hat von der Seele.
So ein Devotee, der praktisches Wissen von der Seele hat, geht mit dem Glück und Leid, was er erfährt in diesem Leben, völlig anders um, als ein Devotee, der dieses Wissen nur theoretisch hat. Dieses Wissen sieht man bei einem Devotee zum Beispiel bei Krankheit. Mir fällt es sehr auf, wie dein eigener spiritueller Meister mit seinen körperlichen Beschwerden, die jetzt glücklicherweise scheint da Land in sich zu sein, und das ist ein bisschen, also sie sind schon erheblich reduziert, und die Hoffnung besteht, dass sie also auf alle Fälle sehr stark eingedämmt werden können. Der Service geht ununterbrochen weiter. Wir sehen das in Srila Prabhupads Leben natürlich völlig zur Vollendung gebracht. Als er auf dem Sterbebett, müsste man ja fast sagen, und dem Hinwegscheidungsbett, wenn wir das so ausdrücken wollen, lag, wurde sein Körper einmal mit weißem Talkumpuder eingestäubt, um Schwellungen zu reduzieren. Und Prabhupada sah dort seinen Körper, der wirklich, wie ihn beschrieb, ein Sack aus Knochen war. Lachte dann und sagte, jetzt sehe ich aus wie Lord Shiva. Völlig transzendental. Also, wir alle, wenn wir da reinkamen. Ja. Also ich weiß, als ich in London Prabhupada sah, wie er kam, und das war noch einige Monate bevor er das Lila hatte, als ich reinkam, ich habe den Kloß im Hals gehabt, ihn so abgemagert zu sehen und so schwach zu sehen. Ich habe einen Kloß gehabt und habe dann in der Ecke einfach erstmal ein bisschen still vor mich hingeheult, nicht, weil er so abgezehrt aussah. Und war sehr heavy zu sehen für uns. Für alle, ich weiß, wir alle saßen da und wir konnten ihn gar nicht angucken. So, es ist vielleicht so eine Person, die man sehr liebt, das weiß man, die kann man gar nicht angucken, wenn es ihr schlecht geht. So, ja. Also der Umgang mit Glück und Leid ist ein, oder auch Krankheit und Wohlbefinden ist ein der Merkmale, daran sieht man es. Krishna spricht in der Bhagavad Gita von diesem Matra Shvasha Tukonte Yashloka darüber, dass durch ein Devotee das Glück und Leid halt sieht, wie mit Sommer und Winter. Er merkt, er hat da nichts mit zu tun und beobachtet das, wie das vorbeizieht. Das ist eine Art, wo sich sehr praktisch zeigt. Eine andere Sache ist, dass der Devotee sich tatsächlich mehr Freude daran findet, Krishna zu dienen, als seinem physischen Körper. Nicht? Das ist so. Prabhupada sagt es auch in diesem 241. Ich habe es nicht ganz vorgelesen. Ich möchte es jetzt als Antwort auf die Frage gerne ganz vorlesen. 241. Ich glaube, jeder, der diesen Vers, das ist so etwas, was man nicht vergisst aus dem Purpose. Ne? Ich glaube, viele von euch haben es gelesen und mögen sich erinnern. Der ganze Vorgang hängt jedoch davon ab, dass man vollkommenes Wissen über die Seele jenseits des Körpers besitzt. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches. Indem man, jetzt wie macht man das, nicht mehr versucht, seine Sinne durch furchtbringende Handlung zu befriedigen. Jemand, der im Geist nicht wahrhaftig gefestigt ist, wird von den verschiedenen fruchtbringenden Handlungen abgelenkt. Ein Devotee ist also sehr vorsichtig, dass er mit dem Bereich der Sinnenbefriedigung nicht ihn hindert. Manchmal sehen wir, dass Devotees gar nicht gerne essen wollen, weil sie merken, nach dem Essen dann kommt wieder der Schlaf, Brüderchen Schlaf angesammelt, nicht? Das sieht man angerammelt und dann muss man rasten. So sehr viel ist es, muss man verstehen. Also Umgang mit Glück und Leid und dann die Tätigkeiten, daran kann man sehen. Ich weiß, einmal ist ein Devotee, sogar mein sterblicher Bruder, oder wie sagt man, mein leiblicher Bruder, sterblich ist er auch schon. Der fuhr auf Sangitan, der ist, und es gab dann einen Zusammenstoß und sie sind dann, er ist so unglücklich aus dem Wagen gefallen durch die Frontscheibe, dass er beim Landen auf den Kopf kam und der Kopf so unglücklich wegknickte, dass das Genick, also ich weiß nicht, ob es direkt brach oder anbrach, jedenfalls war es da angeknackst und dann musste er so, ihr kennt es vielleicht, so einen Ritterhelm aufbekommen, die den Kopf so trugen, weil das Genick entlastet werden musste. Nicht? Und als er da jetzt da saß, und die ganzen, da kamen die Erste-Hilfe-Leute und schrien und dass er ihm jetzt bloß nicht wegstellt mit seinem abgeknickten Genick, weil er so unnatürlich saß da. Da fing der an, zu denen zu predigen, ich bin nicht der Körper. Jetzt mal ruhig sein, Töfmann. War nicht toll. Also die, ich weiß nicht, wie viel sie verstanden haben, aber das haben sie hundertprozentig nicht wieder vergessen. Ich nehme an, Mahaprabhu hat ihnen zu der damaligen Zeit einfach geholfen, da praktisch mit, also damit er das aushalten konnte, der Schmerz. Nicht? Also eine gewisse Absenz nennt man das in der medizinischen Sprache, dass man sich als abwesend wahrnimmt von dem Körper. Es ist nicht einfach, Prabhu. Ich will euch mal aus meinem Erfahrungsschatz sagen, ich hatte ja, als ich operiert wurde, im Waldkirchener Krankenhaus, diese Out-of-Body-Experience, wo ich tatsächlich von oberhalb des Körpers sah, wie ich da operiert wurde. Also, und dann bin ich so, habe ich mich so bewegt, gedacht, ja, jetzt wollen wir mal gucken. Ich war mir nicht darüber bewusst, dass ich jetzt außerhalb des Körpers war, sogleich. Ich war einfach nur erleichtert, nicht mehr im Körper drin zu sein und diesen verdammten Schmerz nicht zu spüren. Die Anästhesie ist abgeschwächt in der Operation. Ich spürte, wie die den Bauch öffneten und das ist sehr schmerzhaft, kann ich euch sagen. Sehr schmerzhaft. Das also hoher Schmerz, nichts dagegen. Da kam also dann, ich bewegte mich also im Raum herum und ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Plötzlich war ich durch die Wand durch und da merkte ich, jetzt ist was Besonderes. Das habe ich sonst noch nie gemacht. Das habe ich mir nur gewundert. War man so durch. Und dann merkte ich, ich bin hier außerhalb des Körpers, ich muss jetzt mal zurück zu den Burschen. Und dann muss man sich das, dann muss man sich das wollen auf der mentalen Ebene, man will das denn und dann geht das. Nur durch den Wunsch bewegt man sich und dann war irgendwie dann beim Körper und Schwab. Und da
Also das war ein unglaubliches Feeling, also außerhalb des Körpers. Total leicht, total unbeschwert. Aber ich hatte natürlich wahnsinnig viel Angst, weil Seele was nun? Wohin jetzt? Das ist die Frage. Und anyways, es waren viele Dinge und ich kam dann natürlich zurück und war dann sehr, denn natürlich wie jeder, der nach der Operation ist, viele starke Schmerzen mit den Wunden, die gerade noch zuheilen. Und nach einer gewissen Zeit vergisst man das, dass man nicht dieser Körper ist. Es ist gar nicht so einfach, das wirklich in Erinnerung zu haben. Man ist sich nicht so darüber bewusst. Stell dir mal vor, wenn wir nicht der Körper sind, sind wir auch nicht der Geist. Das mal zu realisieren. Leid, das im Geist existiert, gibt es nicht. Wir sind das nicht. Das ist eine unglaubliche Verwirklichung. Also unglaubliche Tatsache. Ja, Ari Ramananda, ja.
Und das geht bei mir jetzt. Das haben wir im Privatraum diesen
philosophiert?
Ja, die beiden Damen dann haben gesagt, so, das ist eins der Hauptprobleme, oder vielleicht das größte Problem, das die Worte im Allgemeinen haben, ist, wenn die Studien diese Fortschritte machen, ist, dass man einfach lazy ist, träge, faul, das war auch nicht einfach so faul. So, irgendwann geht jeder zum Morgen aufzustellen und zum Sandraum reinrauchen und einfach die Straße zu decken und die Leute oder was auch immer. So, und du hast auch gesagt, einer von den anderen Überlaufen, die du bekommen hast.
Ja.
Und wir können in deinem Leben sehen, dass das wirklich kein Problem ist. Ein bisschen weniger.
Richtig, da. Ein
perfektes Beispiel. Jeder weiß das. Wie man es erstmal zu leben. Und vielleicht kannst du ein paar praktische
Gerne, ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, und weil ich das als Anweisung gekriegt habe. Das war so eine Anweisung, die saß, der Prabhupada sogar noch mit einer Lernsituation vertieft. Und zwar war es so, dass mit dem Prabhupada darüber gesprochen hatte, hat Prabhupada mich nochmal gesehen und in einer Situation ertappt, die mir total peinlich war. Prabhupada hatte nämlich eine Rundgang durch den Tempel gemacht und ich war mit den Übersetzern in einem Raum im Schloss Rettershof. Ihr werdet auch den Raum noch kennen. Es wurde Sri Vishnupads Raum, wo er sich aufhielt, wenn er im Schloss Rettershof war. Und zwar war der an dieser. Das war zuerst, dann später bekam er das Apartment, aber zuerst war es dieser Raum an der Ecke. Nicht da? Und da wurde ich sehr müde nach dem Frühstück. Und wenn man müde ist, kann man wirklich nicht übersetzen, wenn das ganze Blut im Bauch ist. Und habe also den Wecker auf 7,5 Minuten gestellt und legte mich dann neben dem Tisch hin. Und als ich so gerade am Wegdämmern war, also als es gerade so in die Schwelle des Tiefschlafes ging die Tür auf und ich hörte Prabhupadas Stimme. Ich dachte, es wäre ein Traum jetzt erstmal, und ich schlafe jetzt erstmal weiter. Nur hörte ich aber nebenher noch Hanse Dudas Stimme, die so, ja. Und ich wusste, Prabhupada war auf einer Inspektion mit Hanse Dudas. Und schaute sich das Schloss an. Da lag ich jetzt da, nachdem er am Tag zuvor gesagt hat, nicht faul. Und er hatte gesagt, man sollte nicht wie die Diener sein, die sich im Dalhousie Park, das ist ein Park in Kalkutta, dann zur Ruhe legen und dann abends erst zurückkommen zum Meister. Und wenn er fragt, wo warst du, dann war ich den ganzen Tag busy. Total busy war ich. Ne? Das war also genau die Situation. Und ich lag da so und dachte, was jetzt tun? Am besten bleibe ich liegen. Dann sieht er mich vielleicht nicht. Nicht, weil ich war so unter dem Tisch so weg. Nicht?
Und dann habe ich mir gedacht, natürlich sieht mich Prabhupada. Prabhupada sieht alles. Also musste ich dann so ganz blöd, das war so blöd, das war so ein schwach, so ein flacher Tisch. Und ich war dann so auf der, ich habe mich einfach auf die Seite niedergelassen, nicht ganz, ohne zeremoniell einfach, zack. Und dann kam ich da so verrastet mit so einem, wir saßen da auf so wie diese ISO, nicht ISO, diese aus, was man so abholen kann, Styropor. Saßen wir so, damit keine Wolkenkälte kam. Styropor oder wie das heißt. Und hatte so eine Rastlinie hier. Und kam also mit hochgekommen, so aus der Versenkung aufgetaucht. Und mir war so, das war so peinlich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie peinlich das war. Und eigentlich hatte ich ja nichts Schlimmes verbrochen, also 7,5 Minuten, aber es war. Man will halt nicht nur sein Spiritual Meister als Raster bekannt sein, nicht? Und ich war da also so, und mir war das so unangenehm. Und Prabhupada schaute mich dann an und hat mir so ein dickes Grin gegeben. So ein großes, hat so gegrinst, kann man nur sagen. So attraktiv gegrinst. Von hier bis da. Also Prabhupada konnte sehr breit also lächeln, schmunzeln und so. Und ich wusste, es war okay. Aber Prabhupada hatte seine Anweisung nochmal, hat nochmal einen Hammer darauf getan, dass es nochmal tiefer reinging. Nicht? Und ich habe mir oft darüber, ich war dann am Anfang meines spirituellen Lebens, und bin es vielleicht immer noch, ich will da nicht sagen, sehr fanatisch mit dieser Unterweisung. Wir haben also nicht gerastet, wir haben nicht richtig gegessen, Haraka war so fanatisch, dass er nicht mal sich die Zeit genommen hat, die Erdnüsse zu kauen auf Sankirtan. Einfach runtergeschluckt. Keine Sekunde vergessen, nicht vergeuden, nicht faul sein. Und das gab natürlich körperliche Missgeschick dann. Das kann ja kein Körper durchhalten, nicht ungekaufte Erdnüsse immer. Soweit, heute würde ich Folgendes sagen. Diese Bereitschaft, sich einzusetzen und zu versuchen, sein Bestes zu geben, wo ich sicherlich noch nicht ein gutes Beispiel bin, also das ist nicht der Fall, aber es fällt einem dann am einfachsten, wenn man inspiriert ist im Krishna-Bewusstsein. Sonst ist es eine Klackerei und man kommt nicht richtig durch den Geist. Es gibt Situationen, und das ist einfach nur menschlich, dass wir manchmal einfach ein bisschen ruhiger müssen oder es kommt auch biologisch so vor, dass unser physischer Körper mehr Ruhe zum Beispiel braucht oder manchmal ist man einfach mehr hungrig, man braucht wirklich mehr zu essen und muss dementsprechend länger dann auch rasten. Das sind menschliche Bedürfnisse, die meines Erachtens auch von uns eingehalten werden, aber wenn wir nicht in diesen Bereich dann der Trägheit hineinfallen wollen, wo wir mutlos sind und nicht diese über und angstvoll vielleicht sind und unser Service als Prediger oder in diesem Fall Buchverteiler, wo wir dann diese Mühe haben, nicht rauszukommen, dann muss man meines Erachtens nicht da ansetzen, sich zu pushen, über natürliche Grenzen hinweg, ich spreche von natürlichen Grenzen, sondern man sollte sehen, warum bin ich nicht inspiriert, ich habe nicht genügend spirituelle Kraft jetzt im Augenblick, ich muss mehr auftanken, denn wenn man aufgetankt ist, dann handelt man aus einer inneren Begeisterung heraus, die man überhaupt nicht als Mühe in dem Sinne empfindet. Nicht? Wir alle wissen das von der Buchverteilung. Man ist manchmal auf dieser Ebene der spirituellen Inspiration, wo man einfach ganz natürlich hinwegstürmt, also über Hindernisse. Aber dann kommt es wieder vor, dass man also ewig auf diese Uhren da schaut, die auf der Fußgängerstraße sind, und man meint, die Zeit vergeht nicht.
Da ist irgendetwas da. Die bewegen sich jetzt nicht mehr in die Zeit, um mich hier wahrscheinlich zu bestrafen. Man ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber ich kenne das von meiner Verteilerkarriere, die ja nicht so glorreich ist wie die meisten von euch, dass man manchmal in diese, guck mal, ewig auf diese Uhr, es geht nicht vorbei, die Zeit. Das ist also mystisch fast, nicht? Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass man eigentlich nicht diese spirituelle Inspiration hat, und man muss dann sehen, wie man das herkriegt. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, dass man einfach weitermacht und dann so den Durchbruch kriegt. Eine andere ist aber, dass man liest, dass man mehr liest. Nur zum Lesen habe ich auch viel zu sagen. Lesen ist manchmal schwierig, wenn man, aber es wird sehr einfach, wenn man ein Projekt verfolgt mit dem Lesen. Aber einfach nur, weil wir immer gehört haben, ich muss ja lesen, und ich komme so. Und es ist so meilenweit weg, das Thema, von dem, es kommt einfach nicht rein ins Herz. Kennt ihr das? Dann sollte man meistens ein Projekt haben. So, zum Beispiel, wenn man sich, wenn man das Gefühl hat, man ist ein bisschen gefallen, dann liest man solche Sachen wie die Gebete des Embryos im Mutterleib. Das spricht einen so unglaublich an. Das wirkt also bei mir sehr oft. Nicht? Oder man hat ein Projekt, man bereitet etwas, ein Thema vor, über das man vielleicht, als Prediger ist es klar, ich muss laufend Lectures geben und muss zumindest Ideen haben, die man sich erarbeitet durch das zielgerichtstrebige Lesen in den Schriften. Oder man liest auch etwas, wo der Geist leicht zu relaten kann, in diesem Augenblick, was vielleicht ein bisschen passend ist, auch wenn man sowas liest wie Niemeyer und die Maus, nur mal um reinzukommen, nicht? Sowas Einfaches, wo Sportspielspannung dabei ist, nicht? Und so weiter. Man braucht ein Projekt, mit anderen Worten, beim Lesen, sodass man reinkommt. Und wenn man einmal drin ist, dann geht es sehr leicht. Und dann geht man auch raus und kämpft im Grunde genommen gar nicht mit der Faulheit. Das zum Lesen. Man muss also zielgerecht lesen. Man muss ein Ziel haben. Wenn man ziellos liest, dann kann man meistens nicht so viel Kraft finden. Man kann aber als Ziel haben, ich möchte jetzt dieses Buch systematisch lesen, und ich möchte es jetzt gerne, was immer für ein Ziel da ist, so ein banales, ich möchte es gerne mal zu Ende lesen. Nicht? Also ein ganz blödes Ziel, so sollte man eigentlich nicht lesen, aber wenn man sich irgendwie ein Ziel stellen kann, dann wird man lesen. Wenn man kein Ziel hat, ist es schwierig. Zum Beispiel heute bei der Lecture, ich hatte ein Ziel, es ging mir darum zu zeigen, wie es geht, dass man inspirierter ist in seinem spirituellen Leben, und habe deswegen über Sadhacha gesprochen. Das ist ein Punkt, der kam mir, weil Astrata Prabhu darüber sprach, und ich habe es noch weiter dann ausgeführt. Ich hatte ein Ziel, ich wollte etwas sagen, was wichtig ist, was vielleicht hilfreich ist für den Zuhörer oder die Zuhörerin. Und dann kann man was machen. Wenn man kein Ziel hat, wird alles schwierig. Man muss sich immer Ziele stecken. Nun, was noch zu der Faulheit zu sagen ist, die wir ja alle im genetischen Kodex sitzen haben, tief drin, dieser Lethargie, sich nicht hinzugeben. Also ich würde sagen, das erste Punkt ist, man muss inspiriert sein. Dann braucht man nicht zu kämpfen gegen die Faulheit. Der zweite Punkt ist, ich möchte euch allen eine Krishna-bewusste Pyramide vorschlagen. Oder besser ein Krishna-bewusstes Dreieck. In dieser Welt ist es nicht immer so einfach zu handeln, weil Maya in uns drin ist und auch Maya außerhalb von uns ist. Deswegen ist es gut, wenn ein Devoti in einem Dreieck, einem Schutzdreieck sich ist. Es gibt ein Dreieck, ein Warnlichtdreieck, so beim Autofahren oder in der Auto. Es gibt aber auch im spirituellen Leben ein Dreieck, nämlich das Denken über drei letztendliche Punkte in meinem Leben. Das Krishna auf der einen Seite, da bin
da ist mein spiritueller Meister auf der anderen Seite und da bin ich dann auf der untersten Seite, wenn man so will, der unteren Seite. Wenn ich über diese drei Dinge nachdenke, meine Beziehung zu Krishna, meine Beziehung zum spirituellen Meister und ich selber als Shiva, als bedingte Seele, Jiva Atma, dann hat man einen spirituellen Rahmen, in dem man sich sieht. Und meistens steht man außerhalb dieses Dreieckes, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht meistens, aber öfters. Man steht so außerhalb Krishna, Guru und sich selber auch. Man ist so, schwebt so dahin einfach. Wenn wir in die spirituelle, in dieses Dreieck reinkommen, so denke ich immer nach, dann muss ich eine Straße haben, wie ich da reinkomme. Und das ist Service. Versteht ihr meine Überlegung? Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, also ein bisschen Sashinana Swami-mäßig, also so ein bisschen so im Kopf, aber das wirkt jedes Mal. Nicht? Einfach zu denken, hier ist dieses Dreieck, mein letztes Dreieck, meine letztendliche Wahrheit. Ich bin eine Seele, Jivatma, in der spirituellen, in der materiellen Welt. Ich habe aber jetzt Krishna bekommen und einen spirituellen Meister und ich möchte in dieser Wirklichkeit leben. Ich möchte da drin sein. To live in God. Nicht? Und das geht, indem man die Straße des Services beschreitet. Das ist unsere Möglichkeit. Und so, wenn man sich darüber bewusst wird, wird es meistens sehr einfach. Das ist so ein Bild aus der Geometrie, aber vielleicht hilft es euch auch. Probiert es mal. Man kann die Faulheit nur ablegen, mit anderen Worten, wenn man spirituelle Bezugspunkte, Krishna-bewusste Bezugspunkte kriegt. Einfach dagegen so zu kämpfen, ist praktisch und es kommt darauf an, wie entschlossen man ist, was für einen starken Geist hat, was für ein Dickkopf man ist. Aber selbst der stärkste Dickkopf, also ich meine es jetzt als eine materielle Fähigkeit, diese Entschlossenheit, wird irgendwann mal straucheln und kapitulieren, wenn er nicht einen großen Wohlgeschmack findet für Service, das ihm erlaubt, in dieses Dreieck reinzukommen. Und diesen Wohlgeschmack, ich möchte euch gerne sagen, Paulus, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es nicht nur diese eine Lesen und Checken.